Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist einer der Chefs eines ganz großen Projektentwicklers im Land. Er wird jetzt auch die zwei Projekte retten, über die die Stadt seit langem spricht, nämlich über das Paloma-Viertel und das Holstenareal. Und wer in Hamburg ein bisschen firm ist, weiß, es geht um Quantum. Und bei mir ist Frank Schmidt, wie gesagt, einer der Chefs von Quantum. Schön, dass Sie da sind, Herr Schmidt.
Ja, wunderbar. Ich freue mich auch. Schönen guten Morgen, Herr Iken.
Und ja, und weil Sie ja ein regelmäßiger Zuhörer dieses Podcasts sind, wissen Sie ja, dass wir immer anfangen mit den fünf Fragen, wo es darum geht, so ein bisschen die Stadt erstmal so einzusortieren. Sie sind Hamburger. Was ist denn Ihre Lieblingsstadt?
Selbstverständlich Hamburg. Hier geboren, hier aufgewachsen und bleiben dürfen und wollen.
Ihr Lieblingsstadtteil?
Es gibt ja deutlich über 100 Stadtteile in Hamburg, was man immer gar nicht so weiß. Aber für mich ist es Blankenese und ganz klar mehr Elbe als Alster.
In Blankenese sind Sie aufgewachsen und
genau
quasi sozialisiert worden. Gibt es an der Elbe oder anderswo einen Lieblingsplatz, einen Lieblingsort, wo Sie sagen, da ist es besonders schön?
Ja, da gibt es mehrere, die mir sehr nahe stehen. Das ist natürlich an Blankenese die Kajüte, das ist in der Innenstadt das Tortue, welches wir selber bauen durften. Und das ist die sogenannte Grüne Grotte an unserem Hockeyplatz vom Hamburger Polo Club. Ich würde sagen, die drei Orte sollten Erwähnung finden.
Gibt es ein Lieblingsgebäude?
Das gibt es. Ich schaue auch gerade hier auf Ihr Plakat, was da steht. Das ist ganz klar die Elbphilharmonie. Hamburg hat ein neues Wahrzeichen damals bekommen und da eine aktive Rolle mitspielen zu dürfen, lässt heute noch mein Herz hochhüpfen und Gänsehaut, wenn ich vorbeifahre. Ich freue mich, dass die Elbphilharmonie am Ende so gut angenommen wurde, was über Jahre nicht erwartet wurde.
Gibt es denn auch ein Gebäude, was Sie gerne wegreißen würden, weil es wirklich eine Bausünde ist?
Puh, schwer zu beantworten, weil ich muss mich auf ein Gebäude konzentrieren.
Sie können auch ein paar mehr abreißen. Hier im Podcast sind wir da ganz frei.
Ich würde gerne die eine Frage beantworten. Und da man ja ungern über andere spricht, würde ich sagen, es ist definitiv das erste von uns gebaute Haus am Michel, das Michaelisquartier. Da könnte die Abrissbirne natürlich auch ein bisschen weiter schwingen und die andere Straßenseite gleich mitnehmen. Das wäre, glaube ich, auch kein Verlust. Aber das Gebäude würde ich gerne in unserer Firmengeschichte rausnehmen und nochmal neu machen dürfen. Es hatte damals eine lange Geschichte, eine lange Vorgeschichte, kam aus der Insolvenz heraus, aber ganz klar, das Gebäude ist...
Ist das quasi dieser Riegel, den die Michel verdeckt?
Genau der.
Das ist auch, muss man sagen, der Favorit unserer Gäste hier beim Podcast. Das ist etwas, womit viele Hamburger hadern, aber es spricht ja für Sie, dass Sie da selbstkritisch sind. Das kam bislang auch nur einmal vor bei Hadi Teherani. Der wollte auch ein eigenes Haus abreißen.
Ja, ich will nicht sagen, dass wir uns dafür schämen, aber man hätte es nicht machen dürfen.
Ja, ich meine, Sie sind ja jetzt seit über einem Vierteljahrhundert mit Quantum dabei, Stadt zu verändern. Einer der Schwerpunkte ist ja auch so Revitalisierung. Wenn man so auf diese Firmengeschichte schaut, gibt es da so ein Lieblingsprojekt, wo man so ganz besonders mit verbunden ist oder wo man ganz stolz drauf ist, anders als jetzt über das Michel-Quartier?
Ja, ich glaube, da muss man ganz klar die Stadthöfe in Hamburg erwähnen. Das war ein langer Werdegang. Wir konnten damals 2006 das Parkhaus Bleichenhof erwerben. Das war eigentlich so der erste Startschuss für dieses ganze Thema Stadthöfe, weil wir das Quartier immer als Ganzes gesehen haben. Dann kam es irgendwann zum lang ersehnten Verkauf der Baubehörde und dann ließen sich die Dinge miteinander verzahnen und ein bis dahin aus unserer Sicht extrem verschlossener Bereich mitten in der Innenstadt liegend konnte geöffnet werden, konnte den Hamburgern, Touristen, Gästen zugänglich gemacht werden und das mit einem relativ hohen Anteil an Erhalt von Gebäudesubstanz. Es war anspruchsvoll, herausfordernd, aber definitiv ein Projekt, wo wir heute noch mit viel Stolz durchgehen, es selber genießen und uns freuen, dass wir das Hotel da betreiben dürfen.
Das ist ja ein richtiges Juwel. Manchmal staune ich, dass selbst also alteingesessene Hamburger es noch gar nicht so richtig auf der Uhr haben.
Ja, es war halt immer verschlossen. Es war nach dem Zweiten Weltkrieg, es hat sich nie geöffnet. In den Innenhöfen standen Papiercontainer, Autos, Mülleimer,
Parkplätze, und ja, genau,
Parkplätze. Ja. Aber es war für keinen von außen zugänglich. Und das irgendwie zwischen Großen Bleichen und Neuen Wall, schwer verständlich. Aber es war halt so. Und jeder hat es hingenommen und der Mensch gewöhnt sich ja an Dinge. Und dann wurde es akzeptiert, dass es so war.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, 1999 ist Quantum gegründet worden. Da ist man durch einige Hoch- und auch einige Tiefs gegangen. Wenn Sie sich heute so die Lage am Markt anschauen, geht's aufwärts oder sind wir immer noch in der tiefsten, sage ich mal, Rezession der letzten Jahre?
Ja, also ich würde nicht sagen, dass wir in der tiefsten Rezession der letzten Jahre sind. Und man muss sich auch immer fragen, für wen oder von welcher Seite schauen wir jetzt auf die Situation? Schauen wir als Projektentwickler da drauf? Schauen wir als Mieter da drauf? Schauen wir als Eigentümer da drauf? Oder gegebenenfalls sogar als Bank? Also ich glaube schon, dass wir seit 99 viele Dinge erlebt haben. Das ging mit der Dotcom-Blase los. Dann haben wir die Finanzkrise mitmachen dürfen. Und jetzt sind wir nach
Corona,
haben wir nach einigen traumhaften Immobilienjahren sind wir in die Zinskrise gerutscht, in geopolitisch unsicheren Situationen. Aber ich glaube, wenn man jetzt als Hamburger darauf schaut, es gibt ja noch eine andere große Branche hier in Hamburg, die Schifffahrt. Ich glaube, die wissen wirklich, was Krise ist. Ich glaube, das dauerte deutlich länger. Ich würde ganz klar sagen, wir sehen wieder positive Signale. Aber für Sonnenschein braucht man halt auch irgendwie ein paar Wolken, die manchmal vorüberziehen müssen. Ich muss sagen, für mich ist es ein ganz großes Thema, dass eben eigentlich jede Wohnung, die nicht gebaut wird, ist sehr schade. So. In den letzten Jahren sind deutlich weniger Wohnungen gebaut worden.
Das sagen die Zahlen.
Das ist natürlich für Wohnungssuchende nicht gut. Jetzt könnte man unterscheiden zwischen den einzelnen Bereichen Wohnen, Gewerbe und so weiter. Möchte ich gar nicht. Meine Grundsatzaussage ist, es wird definitiv noch ordentlich rumpeln in 26. Aber ich glaube, dass Hamburg relativ gut davor ist, besser als andere deutsche Städte. Und wir trotzdem eine Tendenz nach oben sehen.
Das ist interessant. Sie sprachen es gerade an. Sie sind ja auch in vielen anderen deutschen, auch Österreich, also Metropolen unterwegs. Wenn man das so ein bisschen vergleicht, ist Hamburg da im Mittelfeld oder eher führend?
Ja, wenn wir es jetzt auf Deutschland beziehen, würde ich sagen, dass Hamburg definitiv in den Top 1, 2, 3 Städten sich bewegt, was die Entwicklung angeht.
Mit München.
In den letzten 3 Jahren. Ja, München hat ja warum auch immer so eine gewisse Sonderkonjunktur. Da ist einfach die Rechnung ein wenig anders. Aber ich würde sagen, Hamburg und München laufen schon deutlich vorne ran. Und dann kann man darüber diskutieren, was danach kommt. Aber innerhalb Deutschlands, würde ich sagen, hat sich Hamburg in den letzten 2, 3 Jahren in der schwierigen Zeit extrem gut gemausert. Und wir haben natürlich auch eine sehr, sehr hohe politische Konstanz hier in Hamburg, was auch nicht immer ganz unwichtig ist. Wenn man das weiter ausdehnt, den Blick auf Kopenhagen, Wien, etc., muss man natürlich sagen, das sind schon, wenn man ein Ranking aufbauen will, harte Gegner. Kopenhagen funktioniert als Stadt wahnsinnig gut.
Warum? Was hat Hamburg, was hat Kopenhagen uns voraus und wo können wir vielleicht?
Oh, ich würde gar nicht sagen voraus. Das wäre, glaube ich, falsch. Ich glaube, Kopenhagen hat es geschafft, für junge Menschen sehr, sehr attraktiv zu sein. Das wirkt sich natürlich auch auf viele Berufsbilder aus, die dort vorhanden sind. Kopenhagen hat eine sehr, sehr langfristige Stadtentwicklungsplanung, die kontinuierlich verfolgt wird. Aber es gibt einfach ein Grundprinzip, was irgendwie schon 30, 40 Jahre alt ist, was kontinuierlich weiterentwickelt wird. Und ich glaube, Kopenhagen hat es geschafft, als Stadt sich eine Position zu erarbeiten, dass Menschen dort gerne hinfahren. Der Vibe ist positiv und Kopenhagen traut sich etwas, geht nach außen. Und ich glaube, wenn jetzt dieses ganze Thema Fehmarn-Belt-Tunnel nun irgendwann in den nächsten 5 Jahren fertiggestellt sein wird, ich meine, es ist die Stadt, die dann am dichtesten an Hamburg dran ist, Bahn- und Autoverkehr 2-2,5 Stunden. Ich glaube, dass Kopenhagen und Hamburg werden da sehr, sehr eng zusammenwachsen. Das wird vielen Hamburgern auch gut gefallen. Und das heißt aber nicht, dass wir schlechter sind als Kopenhagen aus meiner Sicht. Die Stadt hat es einfach nur geschafft, einen wahnsinnig positiven Vibe zu versprühen.
Was kann Hamburg tun, um auch so einen besseren Vibe zu bekommen, also ihre Wünsche an Politik und Gesellschaft?
Sich mehr zutrauen, das auch sagen, aussprechen, mühselige Vergleiche mit Berlin vermeiden, das haben wir nicht nötig. Berlin ist Berlin, Hamburg ist Hamburg. Hamburg ist auch nicht München, wir müssen uns mit den Städten nicht vergleichen, sondern ich glaube, wenn wir uns darauf besinnen, was wir hier an tollen Dingen haben, ich glaube, wir haben 2025 in Deutschland die meisten Neugründungen gehabt, wir haben eine OMR-Messe, wir Hyrox, alle möglichen Themen sind hier in der Stadt entstanden und ich glaube, darauf kann man stolz sein, der Hamburger ist ja eher so ein bisschen still und redet
ein
nicht
ein bisschen darüber. Mäkelig,
ja. Aber das kann man auch durchaus etwas stärker in die Welt hinaustragen. Und insofern, glaube ich, ist das viel hausgemacht und vielleicht auch so ein bisschen mentalitätsbezogen. Aber der Hamburger kann durchaus sich mehr trauen und stolz sein, was diese Stadt zu bieten hat.
Ist Olympia, sind Olympische Sommerspiele für Hamburg eine Chance, nach vorne zu kommen, diesen Vibe zu entwickeln, von dem Sie eben sprachen?
Ja, also für mich ist Hamburg braucht eine sensationelle Oper, Hamburg braucht Champions League und Hamburg braucht aus meiner Sicht auch ganz klar einen ganz starken, positiven Olympiawillen. Ich glaube, dass das eine Riesenchance ist und wir haben so wahnsinnig viele Amateursportarten auf sensationellem Niveau hier in Hamburg, die alle olympisch sind, die definitiv gefördert werden müssen. Ich habe häufig das Gefühl, dass viele Hamburger gar nicht wissen, was hier Tolles stattfindet und welche sportlichen Höchstleistungen hier stattfinden in Hamburg. Und wenn man die natürlich noch auf einer Heimolympiade hier in Hamburg zeigen könnte, wäre es natürlich noch schöner. Und ich glaube einfach, dass das am Ende einen wahnsinnigen Stolz auf die Stadt für die Hamburger bedeuten würde, unabhängig davon, dass ich glaube, dass die geplanten Infrastrukturmaßnahmen für Hamburg einfach auch ein wahnsinniger Schub nach vorne wären.
Wie finden Sie die Bewerbung so insgesamt, wenn Sie so drauf schauen? Fehlt Ihnen da was oder finden Sie einige Dinge besonders überzeugend?
Die Bewerbung grundsätzlich finde ich schon sehr überzeugend. Ich würde mir etwas mehr Präsenz der Bewerbung wünschen.
Im Stadtbild.
Im Stadtbild, exakt. Und ich meine, wenn man durch München gefahren ist, hat man Flaggenmeere gesehen, die die Straßen säumten. Das ist jetzt keine Sache, die ich 1:1 kopieren möchte. Aber ich glaube, es kann deutlich mehr Hamburg-Olympia-Präsenz stattfinden. Das ist eine tolle Möglichkeit und die Idee ist super, die dahinter steht. Und das muss halt auch gezeigt werden, stärker gezeigt werden.
Wenn wir da an Olympia denken, sind wir auch schon fast im olympischen Dorf in Altona, in Bahrenfeld. Und dann fällt mir auch gleich das Holstenquartier ein. Ich habe es eben schon in der Anmoderation gesagt. Das könnte ja jetzt nach mehr als einem Jahrzehnt endlich Gestalt annehmen. Wie ist denn der Stand?
Das wird Gestalt annehmen. Frech würde ich das jetzt sagen. Der Stand ist, dass wir in einem extrem starken Hamburger Team dieses Projekt jetzt seit 7-8 Monaten bearbeiten. Die ganzen formalen Dinge jetzt mehr oder weniger einem Ende entgegengehen, sodass wir in den nächsten 6-8 Wochen auch offizielle Eigentümer werden.
Und das heißt, die Kaufpreis. Der Kaufpreis ist schon geflossen.
Der Kaufpreis fließt innerhalb der nächsten 10 Tage. Dann erfolgen die ganzen Eigentumsumschreibungen. Es ist wahnsinnig komplex, das Projekt. Planungen, die bisher stattfinden in Abstimmung mit Verwaltung und Politik, laufen extrem positiv. Man hat das Gefühl, jeder will. Es gibt ja auch immer wieder so diese Überschrift Bauturbo etc. Ich glaube, den brauchen wir hier nicht. Ich habe in keinster Weise das Gefühl, dass sich irgendjemand diesem Projekt verschließt oder nicht geradezu wahnsinnige Lust hat, dass sich da endlich was tut. Wir sind auch mit hoher Leidenschaft und Emotionen dabei und haben definitiv vor, hier ein Vorzeigeprojekt in Altona abzuliefern. Und das ist auch auf einem sehr guten Wege.
Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, also es ist ja nichts passiert, aber die Politik hat immer neue Forderungen gestellt und das dann als Erfolg verkauft. Was man noch an schönen Dingen mit dem vermeintlichen Investor rein verhandelt hat. Was ist denn letztlich aus diesen ganzen Ideen jetzt geworden? Werden die noch Gestalt annehmen oder muss man sich vorstellen, dass es doch nochmal neu geplant wird?
Ich glaube Zweiteres. Es wird neu geplant. Es werden Dinge aus der Vergangenheit, die wir für gut befunden haben, mitgenommen. Und Dinge, die wir für weniger gut befunden haben, sind oder fallen runter. Und
zum Beispiel?
Zum Beispiel haben wir, es gab eine große Busspur, die durch das Quartier laufen sollte. Und wir haben uns oberirdisch für ein autofreies Quartier stark gemacht. Und das hat auch bisher in der Abstimmung mit den Fachbehörden hervorragend funktioniert, was uns wiederum eine ganze Anzahl an Möglichkeiten für Außenraumgestaltung bietet. Das ist vielleicht nur ein Beispiel, was man da rausgreifen kann. Wir haben uns mit der Bestandssituation anders auseinandergesetzt und werden dort 3-4 Dinge mehr anders erhalten, einbinden als Herz dieses ganzen Projektes aus.
Das heißt, die noch bestehenden Gebäude, wo ja Denkmalschützer schon irgendwie ganz aufgeregt sind, was passiert mit dem Juliusturm und mit den quasi bislang stehen gebliebenen Denkmälern, in Anführungsstrichen?
Ja, es gibt ja offiziell nur ein Denkmal, das ist die Schwankhalle, die auch noch durch die ehemalige Busspur stark eingekürzt worden wäre. Und wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Bestandsgerüst gefunden, was dann am Ende auch, glaube ich, quartiersprägend wird.
Was ja auch so ein Quartier eigentlich attraktiver macht als Tabula Rasa. Und dann fehlt das, was ja eigentlich, was sie auch in vielen anderen Projekten ja gezeigt haben, dass die Mischung aus alt und neu eigentlich den Reiz ausmacht, oder?
Ja, absolut. Also man muss ja in irgendeiner Form wissen, wo gehört man hin, womit identifiziert man sich. Und insofern haben wir schon vor, dort ein Wahrzeichen für Altona zu schaffen. Und ich glaube, dass das auch möglich sein wird. Wir werden dort auch an 3 Stellen etwas in die Höhe gehen. Es wird also auch eine gewisse Fernwirkung haben. Und ich bin da sehr, sehr positiv, dass es uns gelingen wird. Und Sie haben gefragt, was hat sich geändert? Es waren damals, ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube so 30% geförderter Wohnungsbau vorgesehen. Wir haben von Anfang an gesagt, wir gehen mit einer Idee ran, 50% geförderter Wohnungsbau, 50% freifinanzierter Wohnungsbau, circa 2000 Wohneinheiten, Baubeginn in 27 und die ersten Menschen sollen 2030 einziehen. Das ist so das Projekt in wenigen Schlagworten runtergebrochen, aber ich glaube, es ist auch...
Und dieses Jahr geht's los? Also dieses Jahr rollen die Bagger?
Nein, die Bagger rollen dieses Jahr ausschließlich, um den Abbruch weiter voranzutreiben. Aber wir gehen davon aus, dass wir in der zweiten Jahreshälfte 27 definitiv auch schon in die zukünftige Richtung bauen können.
Wenn Sie sagen, also 1000 frei finanziert von den Wohnungen und 1000 auf dem geförderten Weg, 700 Wohnungen sollen ja an die Saga weitergereicht werden, ne?
Ja, das ist ganz interessant. Das wird ja immer extrem aufmerksam von außen beobachtet. Wir haben bisher ja gute 700 Wohnungen in einem ersten Vertragswerk an die Saga verkauft. Das ist richtig. Und die Saga wird Eigentümer und die Saga ist Partner in diesem Projekt, ein ganz, ganz wichtiger. Genauso wie die Hanse Merkur auch ein Partner ist. Und wen wundert's, die Hamburger Sparkasse ebenfalls, weil wir schon das Interesse haben, da so ein bisschen ein Hamburger Projekt draus zu machen. Das heißt nicht, dass wir Auswärtige ausgrenzen wollen, aber für uns war es einfach, das Holstenprojekt gehört zu Hamburg. Insofern haben wir die ersten Startthemen mit Hamburger Unternehmen abgebildet.
Das heißt, Sie werden dann, wenn die einzelnen Wohnungen fertiggestellt sind, wahrscheinlich auch einige wieder weiterreichen und verkaufen. 700 haben oder ungefähr 700 an die Saga. Gibt es auch andere potenzielle quasi Interessenten, Abnehmer?
Ja, es gibt definitiv zurzeit viele Interessenten für das Projekt, aber wir haben jetzt nicht vorgesehen, in den nächsten 6-9 Monaten weitere Dinge zu veräußern. Für uns besteht das absolute Ziel darin, das Projekt weiter voranzutreiben. Das Projekt soll Konturen bekommen. Wir haben bisher, sind wir noch nicht an die Öffentlichkeit mit der Thematik gegangen, weil wir eben erst Eigentümer werden wollten. Wir führen selbstverständlich Gespräche mit den Fachbehörden, aber am Ende können sie auch erst ein Produkt verkaufen, wenn es entsprechend geformt und gesichert ist. Und da sind wir noch gar nicht.
Und wie hoch werden die Häuser? Weil Sie eben sagten, also es wird da auch ein bisschen mal in die Höhe gedacht.
Also wir sehen oder haben den Wunsch, dort drei Punkte zu setzen, die sich in unterschiedlichen Höhenstaffeln, für die wird es Wettbewerbe geben, bis zu 60 Meter entwickeln.
Das ist dann schon anders, als man vielleicht noch auf den alten Masterplanbildern kennt.
Ja, es ist insgesamt, hat sich natürlich der alte Masterplan verändert. Wir haben deutlich größere Baufelder, wir haben aus unserer Sicht deutlich verbesserte Belichtungssituationen in den Innenhöfen. Und das hat auch bisher ist auf große Gegenliebe gestoßen. Wir haben natürlich auch mit dieser veränderten Kubatur uns Freiflächen geschaffen, sodass eigentlich ein wirkliches Quartierszentrum mit Freiflächenplätzen etc. entstehen konnte, wo auch ein Leben entstehen kann, wo Cafés sein können in den Erdgeschosszonen, sodass man schon einen Ort hat. Jetzt, wenn ich nach nebenan schaue, den man wahrscheinlich in der neuen Mitte etwas länger sucht oder nicht findet.
Und will man daraus ein bisschen lernen? Weil ich finde, neue Mitte ist architektonisch ganz schön, aber so richtig lebendig wirkt es nicht überall.
Ja, ich finde halt, die neue Mitte teile ich, aber ich suche halt lange nach der Mitte der neuen Mitte. So. Und ich hoffe sehr, dass wir darauf eine Antwort geben können, dass wir schon eine Mitte schaffen und sich die Menschen dort wohlfühlen und erkennen, wo sie leben und wo sie wohnen.
Sie investieren ja so roundabout 1 Milliarde. Das ist ja, muss man sagen, echt eine Hausnummer. Auch für Sie. Sie haben, glaube ich, irgendwie als Assets under Management, habe ich gesehen, 12,5 Milliarden. Da ist ja 1 Milliarde schon.
Ja, Herr Iken, das sind in der Immobilienwelt immer große Zahlen. Da muss man natürlich etwas differenzierter draufschauen. Das Gesamtprojekt ist in einer Größenordnung von 1 Milliarde. Einen Partner haben Sie schon erwähnt, die Saga mit rund 700 Wohnungen. Insofern ist natürlich schon mal die Saga auch ein großer Teil dieser 1 Milliarde. Es ist also nicht so, dass Quantum diese 1 Milliarde alleine stemmt. Sondern es ist sozusagen ein Zusammenspiel von vielen Kräften, die ein großes Interesse an diesem Stadtteil haben. Und ich glaube, das Ganze orchestrieren zu dürfen und verantwortlich dafür zu sein, bereitet uns große Freude und funktioniert bisher ganz gut.
Mit der Saga arbeiten Sie auch auf dem Kiez zusammen. Das Paloma-Quartier, das steht ja auch schon, muss man sagen, seit einem Jahrzehnt eigentlich, ist jetzt quasi in Ihre Verantwortung übergegangen. Und das soll auch dieses Jahr losgehen, ne?
Ja, das Paloma-Quartier, was bei uns zukünftig unter dem Namen Kiezkante laufen wird.
Es wird umbenannt?
Es wird definitiv umbenannt. Irgendwann muss man mit alten Zöpfen abschneiden. Das ist aber eigentlich eine Thematik, die wir auf dem Spatenstich, der im April stattfinden soll, entsprechend verkünden werden. Ja, ist richtig, auch da sind wir in einer gemeinsamen Allianz mit der Saga unterwegs und es wird auch dieses Jahr definitiv beginnen. Das sind die letzten kleinen Dinge, die jetzt noch geklärt werden und es wird aber im April einen Spatenstich und Baubeginn geben.
Das war ja auch ein Projekt, wo man natürlich unter maximaler quasi Bürgerbeteiligung versucht hat, irgendwie auch wirklich alle Wünsche in einem Gebäude oder in mehreren Gebäuden unterzubringen. Am Ende hat sich's nur nicht mehr gerechnet. Auch da wird man wahrscheinlich sich von einigen Zöpfen trennen müssen, ne?
Ja, vielleicht ist das, muss man das gar nicht so extrem auf dieses Projekt oder Holsten beziehen. Es ist in der Tat richtig, dass viele Themen in den letzten Jahren, und dazu gehören nicht nur diese beiden Projekte, natürlich aus unserer Sicht in einem Wahn von Öffentlichkeitsbeteiligung entstanden sind oder eben am Ende nicht entstanden sind. Und da muss man sich ja auch hinterfragen, die Stadthöfe hatten keine Beteiligung. Ich glaube, es ist ganz vernünftig geworden, das Ergebnis.
Also ich kann mich erinnern, dass der Oberbaudirektor Jörn Walter, als ich mit ihm so eine Abschlusstour durch Hamburg machte, sagte, da will er als erstes hin, weil darauf sei er besonders stolz.
Absolut, ist entstanden ohne große Öffentlichkeitsbeteiligung. Max-Brauer-Quartier, auch 700 Wohnungen. In einer, glaube ich, Rekordzeit in Altona ohne große Öffentlichkeitsbeteiligung. Ich glaube, auch ein sehr gelungenes Quartier. Ich glaube, diese Beteiligungsverfahren, die wir uns da auferlegt haben und die, wie soll ich sagen, gang und gäbe geworden sind heutzutage, führen natürlich auch regelmäßig dazu, dass es am Ende entweder gar nicht entsteht oder man eben auch einen Minimalkonsens findet, der möglicherweise gar nicht so gut ist, wie der, wenn man die Leute mal hätte machen lassen. Also ich bin sehr zurückhaltend, was diese Beteiligungsverfahren angeht. Ich glaube, sie helfen häufig der Verwaltung nicht, den Investoren nicht. Ich glaube, da kann man einfach mehr Zutrauen in diese Menschen haben, in die Unternehmen haben. Da gibt es sehr viele hochseriöse Unternehmen und da muss nicht alles durch diverse Beteiligungsverfahren besser gemacht werden oder eben am Ende auch möglicherweise eben nicht besser gemacht werden.
Ich glaube, wobei man vielleicht auf dem Kiez so ein bisschen, wenn ich da einhaken darf, so ein gebranntes Kind ist, weil ich finde, die Bebauung des Astra-Geländes ohne große Bürgerbeteiligung war jetzt nicht der ganz große Wurf.
Da kann man, glaube ich, oder muss man, glaube ich, drüber diskutieren. Und da gab es ehrlicherweise einen relativ intensiven Beteiligungsprozess damals. Und das war aus unserer Sicht natürlich die Frage, man wollte an der Elbe gewisse Hochpunkte fortsetzen. Insofern gab es da gewisse Fixpunkte. Ich glaube, das Quartier funktioniert, ist natürlich auch nicht ganz einfach direkt gegenüber diesem geschlossenen Riegel des Bernhard-Nocht-Institutes. Und es war damals natürlich schon fortschrittlich, dass dort auch rund 300 Wohnungen entstanden sind. Das war ja keine Thematik, die damals so im Fokus war. Da war es noch schwer, Wohnungsbau zu machen. Keiner wollte so richtig Wohnungsbau machen. Und da gab es ja dann mit den Schiffszimmerern und der Hansa Baugenossenschaft eine wunderbare Kooperation. Insofern glaube ich, wenn man das vergleicht mit anderen Dingen zu der Zeit, kann sich das durchaus sehen lassen.
Waren Sie denn da Ärger, dass also die Enttäuschung auf dem Kiez so groß ist, dass es also unter Umständen auch zu Protesten kommt?
Also ich glaube, man kann es auf den Nenner runterbrechen, wenn es ein Projekt ohne Protest gibt, ist es kein gutes Projekt. Also das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Also ich kann mich an kein Projekt ohne irgendeine Initiative erinnern. Das gehört dazu. Das hatte ich schon bei meinem ehemaligen Arbeitgeber. Damit wird man irgendwie groß. Das ist, Menschen sind gegen Veränderungen. Initiativen sind häufig nicht Mehrheiten gesteuert, sondern Minderheiten gesteuert. Ich will das alles gar nicht schlecht reden, aber es gehört dazu. Ist Teil des Handwerks und ich glaube eben aus meiner festen Überzeugung, es macht die Dinge nicht besser. Es macht das Leben für die Verwaltung nicht leichter, es macht die Sache für die Investoren nicht leichter und ich glaube, dass ohne diese Dinge häufig bessere Ergebnisse entstehen.
Wahrscheinlich wäre die Brache eben am Spielbudenplatz lange bebaut. Weil das ist ja, glaube ich, schon 2009 verkauft worden, das sind also dann jetzt 17 Jahre. Und abgerissen wurde es dann später, aber seit über 10 Jahren ist da halt nichts.
Seit über 10 Jahren ist da nichts und das tut als Hamburger natürlich auch weh.
Wir haben eben darüber gesprochen, am Holstenquartier, jetzt auf dem Kiez, arbeiten Sie mit der Saga zusammen? Ist das so eine Art Traumpaar? Weil das sind ja doch sehr unterschiedliche Partner, die da zusammenkommen.
Ja, ich glaube, dass das es ist wirklich eine extrem wunderbare Beziehung, die wir da vor vielen Jahren eingegangen sind. Und ich glaube, dass wir in der Gemeinsamkeit unglaublich gut sind. Und ich vergleiche das immer wieder sehr gerne mit, dass ein großartiger Torwart kann auch keine Spiele alleine gewinnen. Sie brauchen halt ein Team. Und insofern haben wir ein Team zusammengestellt, was erfolgreich ist. Die Saga kann etwas, was wir nicht können. Und wir können etwas, was die Saga nicht kann. Und ich glaube, jeder ist in seinem Gebiet sehr, sehr gut. Uns verbinden gleiche Werte. Und insofern freuen wir uns auf alles Weitere, was dort kommt, bei auch allem internen, kompetitiven Gesprächen, die wir miteinander austragen.
Das klingt ja so, als ob schon weitere Projekte irgendwie in der Planung sind.
Nein, wir haben in der Summe halt jetzt mehr oder weniger 26.000 Wohneinheiten gemeinsam mit der Saga. Und ich will nicht ausschließen, es seien 27, 28 weitere Folgen, aber wir konzentrieren uns erstmal auf diese 1000 Wohneinheiten mit der Saga für Hamburg. Und ich glaube, das ist auch schon eine ganz beachtliche Zahl.
Weil Sie gerade sagten, es gibt eigentlich gegen alle Projekte Widerstand. Wir haben vorhin ganz kurz gesprochen und wir kommen jetzt auch schon zum Ende, dass selbst die Oper, die ja geschenkt werden soll, so zumindest der Plan, ja auch auf Widerspruch stößt. Was halten Sie davon?
Das ist für mich das allerbeste Zeichen, dass sie unbedingt umgesetzt werden muss. Wir können uns gerne auch nochmal zurückerinnern an die Proteste gegen die Elbphilharmonie. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo Hamburg einfach sich was trauen muss. Und Hamburg muss sich eine geniale Oper trauen. Und damals wurde als Sparmaßnahme bei der Elbphilharmonie die Vereinzelungsanlagen rausgestrichen für 200.000 Euro, weil man nicht erwartet hat, dass auf die Plaza viele Menschen gehen würden. Das konnte man sich überhaupt nicht vorstellen. Insofern brauchte man auch keine Zugangskontrollen, hat also dieses 200.000 Euro eingespart, um dann irgendwie ein Jahr später festzustellen, oh, es sind doch deutlich mehr Menschen als erwartet. Ich will damit einfach sagen, das Vertrauen in Hamburg und das, was Hamburg kann, ich glaube, und braucht, das ist, glaube ich, häufig einfach viel zu niedrig angesetzt hier. Und insofern der Protest gegen die Oper. Es tut mir leid für diejenigen, die das in die Hand nehmen. Aber ich kann nur hoffen, dass die da genügend Kraft, Energie und Entspanntheit haben, es durchzustehen. Es lohnt sich. Es haben sich auch die vielen Diskussionen über die Elbphilharmonie gelohnt. Und insofern hoffe ich, dass ich die Oper erleben werde. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass ich sie erleben werde.
Unweit von der Oper ist ja der Elbtower. Da wird man wahrscheinlich auch häufiger, wenn Sie als Hamburger unterwegs sind, drauf angesprochen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also der Elbtower ist natürlich eine Thematik, die bleibt einem Immobilienmenschen aus Hamburg nicht erspart. Aber auch an der Stelle habe ich das feste Zutrauen, dass Hamburg das regeln und lösen wird und dass solche Themen einfach auch mal einen Moment länger dauern können. Glaube ich, ist auch ganz normal. Man kann die Themen nicht alle innerhalb von 1,5-2 Jahren regeln. Ich glaube, hier macht Verwaltung und Politik einen sehr vernünftigen Job. Das ist keine einfache Aufgabe. Und ich glaube, dass auch in 10 Jahren wird kein Mensch mehr über dieses Thema Elbtower sprechen, wenn sie heute aus dem Überseequartier raustreten und Richtung Osten schauen. Da sehen sie den Elbtower, da sehen sie, wie dicht das dran ist. Das wird mit Oper und Elbtower in meiner festen Überzeugung sehr schnell zusammenwachsen und zu einem werden.
Sie selber sind ja nicht beteiligt. Wahrscheinlich sind Sie auch angefragt worden, oder? Als Teil des Konsortiums, als da.
Nein, wir sind nicht angefragt worden. Ich glaube, dass wir auch mehr als gut zu tun haben. Wir haben das Thema Holsten, was für uns eine Riesenherausforderung ist. Wir haben das Thema Paloma respektive Kiezkante, was ebenfalls eine große Herausforderung ist. Wir kümmern uns um den Gänsemarkt und insofern gibt es wenig freie Kapazitäten und die Projekte verlangen einem auch einiges ab.
Ja, da haben Sie einiges vor. Vielen Dank, Herr Schmidt, für Ihre Zeit. Und Sie schalten wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.